wenn ich gepredigt habe, die wichtig sind, damit wir den Glauben reden, damit das sind so drei Prämissen, drei Grundannahmen, die wichtig sind, damit das in uns, damit das Wort, die Auseinandersetzung mit dem Wort in unserem Leben Frucht bringt. Und heute predige ich über eine dieser Grundprämissen und deswegen wiederhole ich die mal. Vorher bete ich nochmal. Jesus, danke für dich, danke, dass du da bist, danke, dass du regierst, dass du der Herr bist, dass du unser König bist, dass du gute Gedanken über uns hast, Jesus. Danke, dass du in unserer Mitte bist, Jesus, und dass du zu uns sprechen möchtest. Herr, ich möchte mich vor dir beugen und bekennen, dass du Gott bist, Herr, und ich bitte dich, Herr, dass du das Wort nimmst und dass du es lebendig machst durch deinen Heiligen Geist und dass wir alle empfangen können von dir, Jesus. Ja, danke, dass du treu bist. Dass wir wissen, dass jeder Morgen kommen wird, dass wir wissen, dass deine Gnade jeden Morgen da ist und dass wir wissen, dass wir immer mit dir rechnen können, Herr. Danke, dass du bist und dass wir bei dir sein dürfen. Amen. Genau, damit eine Predigt, ein Wort, eine Auseinandersetzung, wenn man zusammensitzt, Hauskreis oder auch wenn einer predigt, damit es Frucht bringt, habe ich so für mich drei Dinge festgemacht, wenn ich mich damit auseinandersetze. Das ist zum einen, ist es wichtig, dass wir die Bibel, ne? Ich habe alle meine Verse heute aufgeschrieben, aber die Bibel habe ich hier trotzdem mit, dass wir die Bibel als Wort Gottes akzeptieren, ne? Dass wir sagen, hey, das ist das Wort Gottes. Ganz ehrlich, das ist nicht normal mehr, auch in der evangelikalen Bewegung. Ne, wenn man sich ich habe eine Menge Freunde, ich kenne sogar die richtig guten Leute, die ganze Bewegungen ins Leben gerufen haben, wo man wirklich sich auseinandersetzt und beweist, historisch kritisch von evangelikalen wiedergeborenen Christen, ja, dass die Bibel eigentlich, dass man die anders nehmen muss. Ne? Also vielleicht kennt ihr Worthaus oder solche Sachen, ne? Und da ist wirklich, findet auch in der evangelikalen Bewegung momentan ein richtiger Kampf statt, um die Bibel und was davon für uns gültig ist, was davon richtig ist, was davon falsch ist. Es ist eigentlich, danke meine Frau, genau. Und eine Grundannahme in meiner Auseinandersetzung mit der Bibel ist für mich, die Bibel, es geht nicht um eine Interpretation oder was die Bibel vielleicht sagen könnte oder was da vielleicht gemein sein kann. In der Regel ist die Bibel, wenn sie spricht, sehr eindeutig und klar. Klar gibt es Bibelstellen, wo wir sagen, okay, weiß ich nicht, aber wenn da steht, du sollst nicht töten, ist klar, du sollst nicht töten. Wenn da steht, du sollst nicht Ehe brechen, ist eigentlich klar, du sollst nicht Ehe brechen. Naja, und viele fangen an, dann Diskussionen zu führen. Ja, was ist die Ehe? Wann ist die Ehe? Oder whatever. Es werden viele Dinge dann zerredet. Aber was Gott eigentlich von uns erwartet, ist nicht, dass wir das Wort Gottes zerreden, sondern dass wir uns bemühen, wenn wir das Wort Gottes lesen, zu verstehen, was Gott damit gemeint hat. Und Gott sei Dank, sehr, sehr viele Dinge, die da drinnen stehen, sind eindeutig. Ne, wenn da steht, liebt eure Feinde, liebt eure Feinde, da kann man viel interpretieren. Ne, ich habe das mal schon in einer der Predigt erzählt, wenn ich meiner Tochter sage, komm um 11 nach Hause, dann heißt es, komm um 11 heute Abend nach Hause, wenn sie mal 12, 13 ist. Und das heißt nicht, komm um 11 nach Hause, wenn in New York um 11 Uhr ist. Oder komm, vielleicht, wie hat er es gemeint oder wie auch immer. Wenn ich sage, du bist um 11 zu Hause, dann heißt es, du bist um 11 zu Hause. Wenn du Gottes Wort sagst, lieb deine Feinde, dann heißt es, lieb deine Feinde. Und das ist keine Interpretation. Aber es gibt unmäßige Auseinandersetzungen, was ist damit wohl gemeint sein, wer waren die Feinde, sind das die Römer, whoever. Ne? Also es gibt so viel Zeug, wie man das Wort Gottes zerreden kann, historisch kritisch betrachten kann, aber das Wort Gottes sagt einfach, liebt eure Feinde. Ne? Und unsere Aufgabe ist es, damit wir wirklich Frucht im Leben haben, das Wort so zu nehmen, wie das geschrieben steht. Na, und versuchen, das zu verstehen. Und die Dinge, klar, es gibt auch Bibelstellen, da muss man kämpfen, muss man sich auseinandersetzen, muss man die Wahrheit suchen. Aber das Wichtigste, und da komme ich zum zweiten Grundeinnahme, wir haben keinen Buchglauben, sondern wir haben einen Geistglauben. Na, neben der Bibel hat Gott uns den Heiligen Geist geschickt. im Islam, was im Koran steht, steht. Es ist gelaufen. Da kommt nicht der Geist Gottes, der Heilige Geist und hilft dir. Wir haben den Heiligen Geist und der Heilige Geist kommt und führt uns in alle Wahrheit. Und deswegen, das ist eine doppelte Geschichte, die dann zusammengeht. Das Wort Gottes, was geschrieben steht, der Geist Gottes kommt, der unsere Augen des Herzens öffnet, dass wir das Wort Gottes verstehen, dass wir es lesen können und dass wir aufgebaut werden, dass er uns führt in unseren täglichen Entscheidungen und in all dem, was wir tun. Diese beiden Dinge sind sehr wichtig, wenn wir wollen, dass wir die anerkennen, wenn wir wollen, dass die Predigt Frucht in unserem Leben bringt. Und die dritte ist, das Ziel von Predigt, von Lehre, von allem, was es gibt, ist, dass zum Ebenbild Gottes verwandelt werden, dass wir Jesus gleich werden, dass wir Christus ähnlich werden. Das Ziel ist nicht, dass wir nicht in die Hölle kommen, sondern das Ziel ist, dass wir in diesem Leben Jesu Charakter, Jesu Wesen, wie Jesus gefühlt hat, wie Jesus die Welt gesehen hat, dass wir so werden wie er. Das ist das Ziel unseres Glaubens. In Petrus steht der Rettung der Seele, das heißt, dass unsere Seele verwandelt wird in das Bild Jesu. In Römer 8, 29 steht geschrieben, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Gottes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gottes Herz ist es, uns Jesus gleichzustellen. Dass wir genauso sind, dass wir genau die gleiche Haltung haben und dass durch unsere Persönlichkeit, durch unsere Seele, und wir sind alle komplett unterschiedlich, aber die Haltung, das Herz Jesu, auf unterschiedlichste Weise in dieser Welt gelebt wird. Gott macht uns nicht alle gleich so, ich weiß nicht, phlegmatisch oder dominant oder wie auch immer Jesus war, sondern er will sein Herz, seine Liebe, seine Leidenschaft, die in Jesus war, für die Welt, für Gott, in unser Herz hineingießen und dann durch uns leben lassen. Und das ist die dritte Grundannahme und über die möchte ich sprechen heute. Ja, wie werde ich Jesus ähnlicher oder wie werde ich verwandelt in dieses Ebenbild seines Sohnes? Und in Johannes 1. Johannes 3 steht 2 geschrieben, wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also es ist definitiv, der christliche Glaube ist nicht, wir werden errettet vor der Hölle, sondern der christliche Glaube ist, wir werden Jesus ähnlicher. Wir werden errettet, damit wir ein Leben leben, was auch Jesus gelebt hat. Und das fängt auf dieser Welt an. Und die Frage ist, vielleicht stellen sich einige, ja, geht das überhaupt? Ich bin doch ein Sünder, aus Gnade gerettet. Und das reicht mir doch. Also ich möchte jetzt einfach hier ein nettes Leben führen, Frieden mit allen haben, mit meinen Nachbarn nicht streiten, mit meinen Arbeitskollegen klarkommen. Das ist voll okay. Paul, komm jetzt nicht und mach du jetzt auch nicht so die Latte so hoch. Ich soll werden wie Jesus. Und das ist zwar ein schöner Gedanke. Vielleicht, wenn ich irgendwann vor Gott stehe, dann zack, dann gehen die Lichter an und dann bin ich so verwandelt und dann ist alles super. Aber jetzt fühle ich mich so, sagen, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben und ich kann diese Position voll nachvollziehen, weil ich sage ich mir auch, hey, komm schon, okay, es ist doch nett, wir leben mit Jesus, wir machen ein bisschen Gottesdienst, aber wir machen unser Ding. Das reicht doch völlig aus. Und ich finde das, kann ich die Gedanken voll nachvollziehen. Ein anderer Gedanke könnte sein, okay, Paul, bitte nicht schon wieder. Solche Predigten haben wir schon gehört. So Jesus gleich werden. Von dir, von Helmut, von anderen Predigern. Das ist, wir haben auch versucht. Und wir wurden enttäuscht. Wir haben versagt. Ich habe versagt. Und ey, komm, chill mal, okay? Nicht wieder so eine Predigt. Vielleicht fühlen sich einige so. Ich kann das auch gut nachvollziehen. Genau, bei einigen steht vielleicht auch alles in uns auf und sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr, ich bin so müde, ich schaffe das nicht mehr. Hey, wie oft habe ich es versucht, Jesus, so zu sein wie Jesus, mich zu bemühen, meine Feinde zu lieben. Ne? Das ist mir viel zu anstrengend. Ich lass mich einfach mein Leben leben. Ne, so verwandelt werden in Jesus. Boah, okay. Das ist eine Nummer zu, das ist zu viel für mich. Es gibt vielleicht andere, die sagen jetzt hier, boah, voll cool, wieder eine gute Predigt. Bin echt gespannt, wie Paul da aus dem rauskommt, welche drei Punkte jetzt wir bringen wird, damit wir Jesus ähnlich werden können. Was ist die Formel? Ne, das gibt es vielleicht auch einige, die sagen, das ist ja richtig gut. Oh, was muss ich jetzt beherzigen, in sein Ebenbild zu verwandelt zu werden? Ich habe dann als das Thema bei mir so brütet, habe ich natürlich dann gegoogelt und da gab es auch ein paar Vorschläge von, und die Vorschläge sind wahrscheinlich alle nicht falsch. Die sind sicherlich ein Teil dessen. Aber ich werde im Laufe der Predigt zu der Grundlage kommen, die wir brauchen, um Jesus ähnlich zu werden und diese Vorschläge zu machen. Bitte versteht mich nicht falsch, wenn ich gleich Dinge sage. Es heißt nicht, dass sie falsch sind. Ne? Aber wenn etwas anderes nicht da ist, fehlt es vielleicht denen. Ne? Also einige sagen, wir müssen unsere alten Verhaltensmuster aufgeben, damit Jesus ähnlich kommen wird. Klar. Ne? Wenn wir Party machen gehen, uns betrinken, weiß nicht, viele Beziehungen haben, außereheliche oder sowas, ne? Das ist, klar müssen wir unser Leben verändern, ne? Denkweisen von Gott verändern lassen, ist auch leicht gesagt, hey, wie geht Denkweisen von Gott ändern lassen? Ne, das, weißt du, so wir Prediger, wir sagen immer so Sachen, ne? Ja, okay. Denk mir auch, okay, boah, mach, okay, ich warte, Gott, mach meine Denkweise verändern. Ne, den neuen Menschen anziehen. Auch steht in der Bibel, neue heilige Gewohnheiten sich angewöhnen. Ne? Ist auch gut. Ne? Dann Gottes Wort lesen und umsetzen, absolut richtig. Ne? Aber es ist immer noch, es kann voll mehr Druck machen. Es kann voll anstrengend sein. Regelmäßig Gemeinschaft mit anderen Christen, Gott vertrauen in verschiedenen Situationen. All diese Dinge sind nicht falsch. Ne? Versteht mich nicht falsch. Es ist alles super, aber ich möchte es auch nicht relativieren. Aber all das kann bewirken, dass ein Riesendruck in unserem Leben auftaucht. Dass wir richtig denken, boah, ey, wie soll ich das schaffen? Ich habe, weiß ich nicht, ich habe drei Kinder und ich habe einen Haushalt und ich habe noch Firma und ich habe noch Arbeit und meine Helmut hat so viele Klassen und er schafft das vielleicht die ersten drei Monate im Schuljahr und dann kommen die Klausuren, dann funktioniert das nicht mehr, all das zu machen, damit ich Jesus ähnlicher werde. Na? Und wir können da Listen aufbauen und das macht uns richtig Druck. Wir wollen das Gute tun, aber wir kriegen das nicht hin, das Gute zu tun. Na, so wie Paulus in Römer 7. Wir scheitern. Ne? Wir wollen wie Jesus sein. Es ist ziemlich dunkel vielleicht. Ich finde das gemütlich, aber genau. Danke, Patrick. Wir wollen das Gute tun, aber das Gute, das wir tun wollen, tun wir nicht. Hey, außerdem gibt es noch eine andere Geschichte. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, yes, super, ich habe jetzt Punkt 1 bis 10. Ich bin eine sehr fähige Person. Ich kann mich, wenn mir jetzt Paul heute oder wenn ich solche Seiten finde, wo mir ganz klar gesagt wird, was ich alles tun muss, um Jesus ähnlich zu werden, werde ich tun, weil wenn ich Jesus ähnlich werde, dann kann ich ja Wunder tun, dann kann ich, weiß nicht, übers Wasser laufen oder whatever. Also dann sind einige Leute, die sagen, ey, das ist ja richtig cool. Jesus ähnlich zu werden, ist richtig super und ich bin ziemlich von mir überzeugt, dass ich das schaffen kann. Weil ich habe, weiß nicht, ich habe das geschafft. Ich kann das. Ne? Und dann überlegt man, okay, wenn ich dann Jesus ähnlich bin, dann kriege ich ja eine Menge mehr. Dann ist das richtig cool. Es gibt Menschen, die ziehen es wirklich gut durch. Das sind Perfektionisten. Ich kenne Leute so von Facebook und Co., die wirklich tolle Theologen sind, ne? Deren Theologie ist perfekt. Ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ob die, weil die sind so durchdiszipliniert, Die haben ihr Leben so im Griff. Und die können all das, was in Vorschlägen so gibt, wie man Jesus ähnlicher wird, die können das durchziehen. Die können es. Ne? Aber dann, das Schlimme oft bei so Menschen ist, wenn was Schlimmes passiert in deren Leben, also wenn irgendwas einem zustößt und dann steht man verliert Menschen oder Kind wird krank oder irgendwas anderes Heftiges, dann steht man da und sagt, Gott, ich habe so viel für dich getan, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe alles richtig gemacht und jetzt stehe ich hier und du, ich habe alles für dich gemacht, ich habe alles für dein Reich Gottes getan. Und jetzt, und die fühlen sich vorher gut, weil die haben wirklich alles richtig gemacht. Es gibt so Leute, Paulus oder so, das steht geschrieben, er war ohne Fehl, er hat alles richtig gemacht. Es gibt Menschen, die können es. Ich kann es nicht. Ich wünschte mir ehrlich gesagt, dass ich es könnte, dass ich so extrem diszipliniert bin. Aber in dem Moment sehr oft durch traumatische Erlebnisse oder sowas stehen die Leute da und die verzweifeln dann an Gott oder an dem, warum, wie kann das sein, Gott? Ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich habe nur nach deinem Reich getrachtet. Ich habe nur für dich gelebt und du nimmst mir alles. Na? Und das ist wirklich sehr, sehr schwer dann für Leute, die sehr, sehr, sehr ehrgeizig alles durchziehen, alles richtig machen. Die haben sogar Mutter, Vater verlassen, die haben Bibel gelesen. Ne? Ich habe mein Zehn gegeben. All diese Dinge habe ich gemacht. Ne? Und dann gibt es noch anderen Typ von Menschen, ich nenne die geistliche Überflieger. Ne? Wenn sie sowas hören, wir können wie Jesus werden oder wir sind gleichgeformt seinem Sohn, dann sagen sie, okay, ich muss nur glauben. Ne? Dann chill ich. Und dann werde ich fliegen über allem hinweg. Und ja, das ist noch meine alte Natur, meine Sünden und sowas. Aber ich bin ganz weit oben. Ich bin im Geist und dort ist alles super. Ich muss nur glauben, dranbleiben. Dann wird dieses Leben von Jesus Realität. Ne, und dann, wenn man sie anspricht, und bist du Jesus ähnlich? Klar, ich habe das doch im Glauben angenommen. Ich bin Jesus ähnlich und dann, weiß nicht, 2-3 Minuten später kommt sein Kind und beißt ihm in die Wade und da ist die Jesus-Ähnlichkeit vergangen. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ne? Also es gibt, man trifft alle möglichen Menschen und es gibt auch diese Menschen, wo alles super ist. Und wir sind doch schon Jesus. Paul, bitte mach keinen Druck. Ne, ich bin gerade in einer schönen rosa Wolke. Na, ganz oben. Das gibt's auch. Vielleicht sitzen ja so an, also ist es nie, ich habe das extra ein bisschen überzogen, man ist, es gibt nicht den immer einen, den Typen, der Perfektionist ist, der übergeistlich ist oder einer, der sich verdammt, der aufgegeben hat. Oft sind das ja auch Vermischungen in uns drin. Ne? So, man überspitzt immer damit, um etwas deutlich zu machen. Ne? Und ich habe gestern Abend wirklich mir dann auch angeguckt, okay, was bedeutet das denn, Jesus ähnlicher zu werden? Und da habe ich mir einfach Jesus mal so angefangen anzuschauen und bin eigentlich sehr schnell, habe ein paar Sachen festgestellt, ne? Wenn es darum geht, ich soll so ähnlich werden wie Jesus. Ne? Also das Erste, was mich wirklich so überrascht und gefreut hat, war, es ist möglich, Jesus ähnlich zu werden, weil Jesus Mensch wurde. Ne? Also Jesus wurde Mensch. Er kam auf diese Welt und war nicht ein Gott im Fleisch, sondern er wurde ganz Mensch. Also er bekam eine menschliche Seele. Ne? Vorher, bevor Jesus auf die Welt kam, wenn man gesagt hätte, werde Gott gleich. Gott ist Geist, Gott ist irgendwo, wir haben keine Ahnung, ne? Es ging fast gar nicht. Keiner konnte Gott gleich werden auf dieser Welt, weil Gott nicht Mensch geworden ist, weil Gott nicht Fleisch geworden ist. Ne? Aber der erste Weg ist, und das ist eigentlich eine gute Botschaft für uns, Jesus wurde Mensch, das heißt, es ist auch spricht auch für uns, dass wir auch ihm ähnlich werden können als Menschen. Ne? Vorher war das nicht hätte nicht funktioniert. Kein Israelit hätte wie Gott werden können. Das wäre ganz schön anstrengend. Das war nicht möglich. Aber als Jesus Mensch wurde, war der Weg frei, dass die Göttlichkeit, die Gottes Natur in uns Menschen hineinkommen kann. Na? Jesus war total Mensch. Er wurde ein ganzer Mensch. Er starb als Mensch. Er hatte Hunger. Er weinte. Er liebte. Er lachte. Er liebte Kinder. Er war ein Mensch. Ja, und das ist ja schön auch, wenn wir Jesus ähnlich werden, werden wir nicht abgespaced, irgendwo ganz woanders losgelöst von dieser Realität, sondern wir werden richtig gefühlsverrückte, emotionale, durchdachte Menschen, die richtig reif und super sind. Die Aufgabe, wenn wir lesen, des fünffältigen Dienstes, ist ja, dass wir Menschen dahin bringen, dass sie ganze Menschen werden. Ne, dass all das, was kaputt gegangen ist, was der Teufel zerstört hat, dass überwunden wird und dass wir zu einer Fülle kommen, wo ein Mensch ganz ist. Ne, und das ist ja das Tolle, wenn wir nicht, dass er irgendwas anderes wird, irgendein geistliches Wesen, was diesen Körper besiegt hat, dieses Fleisch. In vielen Religionen wird unser Körper, unsere Sexualität, all das, was Gott uns gegeben hat, als etwas Negatives angesehen, wovon Befreiung passieren muss. Nicht bei uns. Nicht bei Jesus. Jesus wurde richtig Mensch. Er hat mit all dem und er will, dass wir richtige Menschen werden. Und in diesen richtigen Menschen will Christus Gestalt gewinnen. Ne? In dir, wie du bist, mit all deinen Macken, mit all dem, wie du bist, da will Jesus Gestalt gewinnen. Ne? Es ist nicht irgendwas. Hier bin ich heute, da werde ich sein, wenn ich Jesus gleich sein werde. Und das ist eigentlich, sind eigentlich ganz zwei verschiedene Personen. Na, hier bin ich ja der Freie, der gerne Wein trinkt oder gerne ausgeht. Und da bin ich, ich weiß nicht, 5, 7 Mal in der Woche in der Kirche. Oder ihr wisst, was ich meine, diesen krassen Unterschied. Nein, das ist überhaupt nicht so. Jesus wurde Mensch mit all den Gefühlen, mit all den Bedürfnissen, mit all dem, was ein Mensch hatte. Ne? Und das ist eine richtig gute Botschaft. Und mein Herz hat sich so gefreut und dachte, wow, das ist eigentlich ziemlich gut. Es ist möglich, dass ich Jesus ähnlich werde, weil Jesus menschähnlich wurde. Es ist diese Begegnung möglich. Er hat diesen Weg freigemacht, er hat das Gewand, die Trennwand zerrissen. Und wir haben Hoffnung, dass wir, weil wir keinen abstrakten Gott haben, der ganz weit weg ist, sondern wir haben einen Gott, der mit uns ist, der bei uns ist. Ne? Und das Zweite, was mir auffiel, und da bin ich auch dann hängen geblieben, ich habe keinen Punkt 3, als ich mich mit dem beschäftigte und das Johannesevangelium überwiegend geblättert habe, zu sehen, wie Jesus ist, und um, sagen wir, zu wissen, wie Jesus ist und wie wir werden sollen. Ne? Also das heißt, wenn da steht, ihr werdet Jesus gleich werden, dann müssen wir uns angucken, wie war Jesus. Na klar, wir denken sofort an Wunder und an diese coolen Dinge. Ne? Und das ist auch nicht schlecht. Aber zu sehen, wie Jesus ist, um zu wissen, wie wir werden müssen, ist es auch wichtig, dass wir uns anschauen, wie Jesus Beziehung gelebt hat. Ne? Also, wir werden nicht Jesus ähnlich, wenn wir Jesus ähnlich werden, werden wir nicht Jesus ähnlich für uns oder für eine Bühne, wo wir ganz alleine sind, sondern wir werden Jesus ähnlich und diese Jesus-Ähnlichkeit spiegelt sich dann in den Beziehungen wieder zu Gott und zueinander. Na, und wenn wir wissen wollen, okay, was ist Jesus-Ähnlichkeit und was ist, wie ist das überhaupt? Ja. Dann ist es, dann müssen wir das Original studieren. Und das Original ist Jesus. Und wir haben, man hätte ja auch nur ein Evangelium schreiben können. Man hätte sagen können, also das Konzil da unter Konstantin oder wer auch immer, wann sie die Bibel zusammengestellt haben, hätten sagen können, ey komm, uns reicht doch Markus oder weiß nicht, Johannes ist so schön oder so. Nein, aber es wurde alles reingeschrieben. Es wurden alle Evangelien, alle Facetten, alle Blickwinkel von dem wie Jesus war, wurden hineingebracht. Deswegen ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Teil, und das wird natürlich eine Predigt nicht erschlagen können, wenn wir das studieren, wenn wir uns das anschauen, wenn wir diesen Anspruch haben, ich will werden wie Jesus, oder die Gemeinde muss in diese Fülle kommen, wie Jesus war, dass wir auch sein Leben studieren, wie Jesus war. Es macht voll Spaß, die Briefe zu studieren und uns darüber zu streiten. Darf eine Frau lehren? Was bedeutet Kopftuch? Oder was bedeutet ein Mann einer Frau? Oder die Briefe machen richtig Spaß zu predigen, weil es ist dann so zack, zack. Aber in den Evangelien lernen wir Jesus kennen. Ja, und wir müssen ihn kennenlernen, damit wir wissen, was uns fehlt. Und wo uns die Reise noch hinbringen wird. Jesus definierte sich nie aus dem, was er tat, sondern aus dem, für wen er das tat. Sein Handeln war eingebettet in Beziehungen und aus Beziehungen heraus. Jesus tat immer, er tat es für Menschen, er lebte mit seinen Jüngern, er lebte mit seinem Vater. Das war immer ein Handel, es hatte ein selbstloses Handeln, weil entweder er tat es für Menschen oder er war vor Gott oder er sah den Vater und tat dann, er war immer eingebettet in Beziehungen. Also es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um Jesus ähnlich zu werden zu können oder um das Ebenbild Gottes sein zu können, also wirklich dieses, dass das in uns hineinkommt, muss in Beziehung geschehen. Das kann ich nicht alleine mit meiner Bibel auf einer einsamen Insel. Johannes hatte viele, viele Jahre vorher, um Christus Ähnlichkeit zu bekommen, bevor er auf die Insel verbannt worden ist. Aber Jesus Ähnlichkeit passiert in Beziehung zu Gott und mit Menschen. Jesus tat nichts aus sich selbst, sondern aus seiner tiefen Beziehung zum Vater. Jesus sagt, ich tue nichts. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, er kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, genau das tut auch der Sohn in Johannes 5,19. Er sagt, ich tue nichts, ohne mit meinem Papa sozusagen drüber geredet zu haben. Ohne, dass ich mit Gott in Beziehung stehe. Und das war für ihn ziemlich wichtig. Und auch wenn die Jünger sagten, hey, wer ist der Vater? Dann sagt er, hey, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn er mich kennen würde, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Da sagte Jesus zu den Pharisäern, aber im nächsten Vers in Johannes 4,19, Jesus spricht zu ihm, solange ich bei euch bin und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Aus der Beziehung zu Gott dem Vater, Jesus führte mit Gott dem Vater, wurde Jesus Gott ähnlicher. Der Mensch Jesus, der seine Seele, der wirklich diesen Prozess durchmachen musste, der bis er so weit war mit 30 Jahren, dass er in seinen Dienst hineinkam, konnte der Vater erkannt werden, weil er in dieser Beziehung zum Vater stand, weil er eine enge Beziehung mit dem Vater hatte. Und weil der Mensch Jesus, der den Vater kannte und aus einer täglichen Beziehung zu ihm lebte, war es für ihn möglich, die schlimmsten Menschen zu lieben, Wunder zu tun. Die enge Verbundenheit mit dem Vater war eine Garantie, dass dieser Masterplan, die Wiederherstellung aller Dinge, nicht vereitelt wurde, bevor er es angefangen hat. Weil Jesus am Vater war, weil er mit dem Vater eine Beziehung hatte, war er fähig, all das zu tun. Es steht geschrieben, Jesus konnte nichts. Jesus sagt, ich kann nichts tun ohne den Vater. Er wurde Gott ähnlich, weil er in dieser engen Beziehung mit Gott, dem Vater, stand. Die Beziehung zum Vater, zu Gott, ist wohl sehr ausschlaggebend auch für unsere Christusähnlichkeit. Das ist die Bottomline. Wenn wir über diese Dinge, die Grundlage ist nicht mein vieles Bibellesen, ist nicht meine Anstrengung, ist nicht all das, was ich alles machen kann, sondern es ist die Beziehung zu Gott. Meine persönliche Beziehung zu Gott ist das, was mich in Jesus verwandelt. In einer Beziehung machen wir alle möglichen Dinge für jemanden. Wenn man so frisch verliebt ist wie Alex und seine Frau, dann schenkt er wahrscheinlich noch sehr häufig Blumen oder so. Aber wenn man verliebt ist, dann ist das alles easy. Wenn man in einer Beziehung steht, wenn man mit jemandem eine Beziehung pflegt, man tut viele Dinge, die einfach sind. Ne, man versagt auch und alle das. Hallo, es ist keine Fantasiewelt, ne? Aber all dieser Druck, all diese Dinge fallen weg, wenn wir jemand lieben, ne? Und in Johannes 17,13 können wir lesen: Gott kennen. Nein, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den alleinen wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben, das Leben in Fülle, nicht das Leben von der, also dass wir errettet sind von der Hölle oder von der Verdammnis, sondern das ewige Leben ist, dass wir Gott kennen. Ne, wenn wir Gott kennen, wenn wir wissen, wer er ist, dann haben wir das ewige Leben. Das ewige Leben ist nicht, wir bekommen es nicht, wenn wir ein Gebet gesprochen haben, gesagt, Herr Jesus, okay, vergib mir meine Sünde. Nee, das ewige Leben kommt in unser Leben. Ja, da werden wir bei diesem Gebet, wir werden errettet von der Hölle. Okay, das ist, wir werden gerecht vor Gott. Aber wirklich, dass wir das Leben in Fülle haben, dass wir das Leben, das ewige Leben in uns haben, passiert dann, wenn wir Gott, den Vater, kennen. Wenn wir in einer Beziehung zu ihm stehen. Nee, wenn wir ihm begegnen. Nicht unsere Bemühungen, unser Gutsein, unser Bibellesen, perfekt sein, sein Leben sogar für andere verlieren. Ne? Wenn das Hohelied lesen. Er kann dein Leben geben. Du kannst dich verbrennen lassen, aber es kann umsonst sein. Ne? Man kann alles geben, alles hingeben. Und ich bin ein Typ, ich gebe viel für, nicht nur für Gott, sondern auch für Menschen oder sowas. Aber Gott sagt, hey, wenn du die Liebe nicht hast, und die Liebe ist nichts Abstraktes in der Luft Hängendes. Die Liebe ist immer, manifestiert sich, zeigt sich immer in Beziehung. Ne? Okay, ich habe die Liebe. Und bin ich allein in meinem Zimmer. Das funktioniert nicht. Die Liebe ist immer, wird erst Liebe, wenn wir einander begegnen. Meine Liebe wird immer geprüft, erst wenn ich mein Bruder, meine Schwester, meinen Feind oder irgendjemand habe. Na, ich kann nicht sagen, oh, ich habe die Liebe Gottes und liebe meinen Bruder nicht, sagt Johannes. Oder ich sehe jemand leiden und ich helfe ihm nicht. Na? Das heißt, wir können alles Gute tun, aber wenn wir nicht in dieser Beziehung stehen, wenn wir Gott nicht kennen, sorry, dann ist vieles umsonst. Und in 1. Johannes 5,11, und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Ne? Wer den Sohn hat, wenn wir den Sohn haben, haben wir das ewige Leben. Ne, dann sind wir, wenn das ewige Leben immer mehr in uns Raum gewinnt, dann werden wir seinem Bild ähnlich. 1. Johannes 5,20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Ne? Der Sohn Gottes ist gekommen und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen, also Gott, erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ne? Wenn wir Gott haben, wenn wir Jesus haben und wenn wir das ewige Leben haben, und das können wir nur haben, wenn wir in der Beziehung mit Gott, dem Vater, sind. Wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, ne, dann werden wir Jesus ähnlich. Es ist nicht die Anstrengung, es ist nicht alles richtig zu machen, es ist nicht all die Dinge zu machen, sondern es ist wirklich Gott kennen. Es ist eine Beziehung, es ist eine Liebesbeziehung, es ist mit ihm zusammen zu sein, es ist ja, ihn anschauen zu wollen, so wie David das immer sagte. Die Beziehung zum Vater macht Jesus zum Überflieger. Und auch wir können nur aus der Beziehung mit Gott, seinem Sohn, gleich werden. Ja? Weil Jesus mit dem Vater so nah dran war, war es möglich, dass er den ganzen Warfare, den ganzen Krieg, den der Teufel gegen ihn angestellt hat, zu überleben. Ne? Nicht, weil wir, hey, super, morgens beten, fasten, alles gut. Aber nicht das hat ihn durchgebracht, sondern die Beziehung zum Vater. Nein, die Nähe zum Vater. Genau, wenn wir mit ihm sein werden, werden wir sein wie er. In 2. Korinther 3,19 können wir lesen, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in seinem Spiegel, werden verwandelt. Und das ist in der Gegenwart geschrieben. Das ist nicht eines Tages, wenn du vor Gott stehst, dann wirst du verwandelt werden, sondern es ist definitiv in heute. Heute, du wirst verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Naja, wenn wir Gott anschauen, wenn wir in sein Angesicht anschauen, wenn wir mit eine Beziehung mit ihm haben, es ist auch sehr schwierig, wenn man ist sehr echt schwer, eine Beziehung miteinander zu haben, wenn man sich nicht anschaut. Naja, also wenn ich in mein iPad gucke und meine Frau redet mit mir, dann ist unsere Beziehung nicht intakt gerade. Dann weiß ich das, dann kriege ich eine Beziehungskorrektur mit einem Kommentar von meiner Frau. Genau, die sitzt da und lacht, genau. Wir müssen also dieses Anschauen, dieses mit ihm Zusammensein, von Angesicht zu Angesicht mit Gott sein, ist wichtig, damit wir so werden wie er. Ja. Wir können das in der Bibel machen, wir können es im Gebet machen, es sind verschiedenste Formen. Aber die Motivation, die uns antreiben muss, ist die Beziehung zu Gott, ist die Beziehung zu Jesus. Das Mittel, das Sichere, dass wir nicht frustriert, enttäuscht, desillusioniert sind eines Tages, ist die Beziehung zum Vater, die Beziehung zu Jesus suchen und bei ihm sein. Naja, und das ist, ich meine, Henoch, Gott hat ihn mitgenommen. Wir wissen von Henoch, der ist entrückt worden, weil er mit Gott spazieren ging. Die hatten eine Beziehung. Und Gott war wahrscheinlich so verliebt, er fand ihn so gut. Und das wurden ja ganz wenige Menschen mitgenommen. Das ist nicht normal so. Wenn das was Normales wäre, würden ja das immer wieder passieren. Und Henoch steht geschrieben, weil er wandelte mit Gott und Gott nahm ihn weg. Der brauchte gar nicht sterben. Ne, der hatte mit ihm eine Beziehung. Ne, Gott rettet Noah, weil er mit ihm eine Beziehung hatte. Ne? Weil die sich kannten. Das war ein Freund Gottes, Mose. Begegnet er von Angesicht zu Angesicht. Abraham diskutiert mit Gott. Die haben richtig eine Beziehung. Das ist nicht so, okay, ich mache alles richtig, dann wird Gott mich segnen. Abraham hat ganz viel nicht richtig gemacht. Ne, wer mit seiner Frau umgegangen ist, wer überhaupt mit Frauen umgegangen ist, oder David, die haben alle eine Menge Dinge falsch gemacht. Und da hat die feministische Theologie sicherlich recht, dass das keine Helden waren in dem Bereich. Ne? Waren wirklich keine Helden. Aber sie kannten Gott. Und sie hatten face to face, Angesicht zu Angesicht, eine Beziehung mit Gott. Na, also ihr kriegt jetzt keine Formel, wie wir Jesus ähnlicher werden, sondern es ist ein Aufruf an uns und ein Wachrütteln. Hey, das Allerwichtigste ist, Gott zu kennen. Weil Gott zu kennen ist ewiges Leben. Ewiges Leben ist Jesus. Ewiges Leben in unserem Leben bedeutet Christusähnlichkeit. Und im Psalm 27, David erkannte das. Deswegen ist David mit so vielen Dingen durchgekommen. Keiner durfte vor der Bundeslade sein. Nur die Priester, nur die Leviten. David ist kein Levit und er geht da und er macht, was er will. Und Gott hat ihn gern. Und David sagte, eins erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Es gab damals noch keinen Tempel, als David das geschrieben hat. Also er meinte wirklich in Gottes Tempel, in den Himmelstempel. Und weil er wahrscheinlich da hinging und Gott anschaute und in Anbetung oder wer auch immer er war, hat er dann den Bock, einen richtigen Tempel zu bauen, damit er auch mit seinem Körper in dem so einem Tempel ist. Ne, deswegen hat er so eine Sehnsucht. Und Gott hat gesagt, nee, mache ich nicht. Aber das hat ihn so begeistert, ne, die Beziehung mit Gott, bei Gott zu sein. Ne, Gott zu kennen, mit ihm eine Beziehung zu haben, das ist der Weg in diese Verwandlung. Ja, und das ist eigentlich, sollte das uns entspannen, ne? Und auf keinen Fall Druck machen. Weil das andere ist ja, lies die Bibel. Gib dein Zehnten, weiß ich nicht. Mach all die Dinge richtig. Komm regelmäßig zur Kirche, weiß ich nicht. Mach irgendwelche Dienste. Ja, und dann fühlt man sich verdammt, wenn man irgendjemand begegnet aus der Gemeinde und man war 3-4 Wochen nicht da oder so. Ich weiß, ihr wisst ja, ihr kennt all die Dynamiken, die so das Leben haben kann. Aber all das macht uns nicht Jesus ähnlich. Uns Jesus ähnlich macht uns, wenn wir Gott kennen, wenn wir ihn anschauen. Ich habe auch wieder ein paar Zitate mitgebracht. Ein Angelus Silesius, da muss man erstmal immer diese Zitate suchen, das ist gar nicht so einfach. Er sagt, Mensch, das war ein auch Theologe und Priester, Mensch, was du liebst, in das wirst du verwandelt werden. Ne? Du, was du liebst, das wirst du werden. Oder einige wandeln sein Zitat auch um, das, was du ansiehst, das wirst du werden. Ne, das heißt, womit du dich beschäftigst, wohin du deine Energie einsetzt, wo du Liebe ist, hat ja immer ein, als Ziel ein Objekt, ist immer ein anderer. Ne? Wenn du dich da reinsetzt, dann wirst du der werden. Wenn wir Gott lieben und die Liebe wird dann und die Liebe ist Beziehung, dann werden wir wie er. Dann werden wir verwandelt in sein Bild. Goethe sagte einmal, man muss nur ein Wesen recht von Grund aus lieben, da kommen einem die übrigen auch liebenswürdig vor. Das heißt, wenn wir Gott vom Herzen lieben, wenn wir Gott mit Gott eine Beziehung haben, dann werden sich viele andere Dinge erledigen. So, ne? Wenn wir mit ihm das haben, dann werden wir automatisch verändert. Wenn wir jemand lieben, dann wächst unsere Kapazität, andere zu lieben. Ne? Und ein Martin Kessel ist ein Schriftsteller, wo wir lieben, gedeiht auch unser Talent. Ja, wo wir lieben, wo wir in einer Beziehung mit Gott stehen, wo wir an Gott dran sind, da kommen auch unsere Gaben, da kommt all das andere auch hoch. Ne? Einige können auch im Leben auch nur für Gaben leben. Wir denken, boah, ich werde nur Jesus ähnlich, wenn ich heile oder wenn ich prophezeien kann oder irgendwelche Dinge, wenn ich diese Gaben mir anschaue. Wenn ich davon genug habe, bin ich Jesus ähnlich. Ne? Aber der Fokus muss immer sein, die Beziehung und die Liebe zu Gott, dann werden alle andere Dinge auch kommen. Wo wir lieben, gedeiht auch unser Talent. Also nicht die Gabe, nicht das, was wir alles bekommen von Gott, sondern den Geber zu lieben. Ich möchte uns heute auffordern, wieder zu glauben, dass wir dazu berufen sind, in das Ebenbild Gottes verwandelt zu werden. Und Gott fordert von uns nicht dafür, dass wir ihn kennen, fordert von uns nichts außer, dass wir ihn kennen. Das heißt, eine Beziehung mit ihm haben. Ne? Und aus dieser Beziehung mit Gott zum Vater fließt alles andere. Ne? Und es gibt zwei Beispiele in der Bibel, da sind so auch zwei Säulen des Glaubens, wie sie reagiert haben, als sie feststellten, ja, es ist noch zu wenig, wie ich ihn kenne. Einmal Mose und einmal Paulus. Mose sagte zu Gott, Herr, lass doch deine Herrlichkeit an mir vorübergehen. Ich möchte mehr erkennen, wie du bist. Ich möchte noch mehr von dir sehen. Na? Also es ist eine Reaktion, wenn ihr merkt, boah, heute, ja, das ist gut. Ich will Gott mehr wieder kennen. Ich will mich mit Gott beschäftigen. Und ich habe viele Dinge aus einer falschen Motivation gemacht. Na? Dann kann das ja sein. Dann ladet Gott einfach doch ein, dass er wieder kommt und dass ihr wieder Gemeinschaft mit ihm habt. Na, Jesus in Offenbarung steht, hier stehe ich an der Tür und klopfe an, wer die Tür aufmacht und mich reinlässt, mit dem werde ich Abendmahl haben. Nicht eine Vorlesung, nicht ein fingererhobenes Gespräch, nicht mit der Route, sondern hey, mit dir will ich Abendmahl haben. Ich werde mich hinsetzen, mit dir essen, mit dir Zeit verbringen. Eine der wichtigsten Dinge ist, bevor ich zum zweiten Punkt komme, wie reagiert Jesus, nachdem er ist auferstanden? Er hat ein paar Beziehungen, die nicht intakt waren, zu Petrus zum Beispiel. Wenn wir lernen wollen, wie man Beziehungen wiederherstellt, können wir auch von Jesus lernen. Das Ereignis, wo die da am See sitzen und wo Jesus mit Petrus ein Gespräch hat. Also eine wichtige Sache ist, wenn er eine Beziehung wiederherstellt, macht ein Essen. Ne? Jesus hat ein Essen gemacht, Jesus hat Fisch gemacht. Er hat gekocht. Dann hat er denen gesagt, hey, wirft nochmal das aus. Naja, die haben rausgeworfen, der hat ihnen ein Erfolgserlebnis gegeben. Also er hat sie motiviert und die haben richtig viel Fisch gefangen. Naja, dann, was auch wichtig ist in dem Gespräch, wie man eine Beziehung wiederherstellt, macht keine Vorträge, sondern stellt Fragen. Jesus stellt Fragen. Liebst du mich? Simon. Er macht das auch mehrere Male. Ne? Und Simon hat dann die Zeit, das zu antworten. Und dann, wenn die Beziehung wieder so langsam verbindet, dann gibt ihm eine Aufgabe in eurem Einflussbereich der Person. Das macht ja Jesus. Jesus sagt, hey, super, Petrus, unsere Beziehung steht, weide meine Schafe. Ne? Sei ein Teil von mir. Und die Beziehung ist wiederhergestellt. Und dass Petrus 2-3 Minuten später schon versucht, die andere Beziehung von Jesus und Johannes zu regeln. Ne, man sagt ja, und was ist mit Johannes? Und so, ne? Also das war halt Petrus. Ne? Da war wieder alles okay und der versucht schon alle anderen okay zu machen. So Leute gibt es, so neige ich auch ab und zu. Ne, wenn ich merke, oh, ist alles gut, dann versuche ich schon an einer anderen Stelle zu drehen. Ne, Jesus, als er auferstanden ist, was er gemacht hat, der hat erstmal Beziehungen wiederhergestellt, ne, damit Petrus sich frei fühlen konnte, bewegen konnte, damit Petrus in das hineinkommen konnte, was Gott für ihn hat. Ne, und genauso steht es für uns. Wir wollen gleich beten und wir wollen gleich vor Gott gehen. Die einen können vielleicht das wie Mose beten, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und die anderen könnten vielleicht, wenn ihr denkt, boah, ich fühle mich vielleicht so, dass ich Gott gar nicht kenne. Ich habe ihn gekannt, aber es ist so lange her, dann könnt ihr beten wie Paulus. Als Paulus auf den Weg nach Damaskus ging und dann das Licht ihn da umhaute, konnte Paulus sagen einfach, Herr, wer bist du? Ja, wer bist du, Herr? Ja, das ist auch eine ganz einfache Frage. Vielleicht ist das auch für einige dran. Einfach zu sagen, Herr, wer bist du? Ich bin hier, bin Paul, ich habe lange von dir nichts gehört. Das Bibellesen ist langweilig. Viele andere Dinge erfüllen mich auch nicht. Ja, oder ich eifere für andere Dinge. Ist das vielleicht auch für andere so dran, diese Frage zu stellen? Gott will, dass wir Christus in dieser Welt verkörpern. Und ich weiß, es gibt komplexe Theologien über das Thema und wahrscheinlich sind auch, ich habe gestern Bonhoeffers Christologie mir angeguckt, Vorlesung, dachte ich, das vielleicht wird mir ein bisschen helfen und ich liebe diese Vorlesung, ist eine der schönsten Sachen, wo Christus, wer Christus ist, erklärt wird. Und das ist auch alles super. Und ich verstehe nicht die Predigt, dass man irgendetwas runter entwertet. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass wir diese Einfachheit brauchen, die sagt, hey, es ist die Beziehung zu Gott. Du und Gott. Du mit ihm alleine. Ne, das wird dich zu Jesus verwandeln. Ne, dass, wenn du mit ihm zusammen bist. Ne, Jesus hat es uns vorgelebt. Und Jesus hat es nicht geschafft, all das, weil er die ganze Schrift auswendig kannte, das alles zu erfüllen, was er erfüllt hat. Nein, er hat es geschafft, weil er am Vater dran war. Deswegen war das für ihn auch so schlimm, als am Kreuz, weil der Zorn Gottes, die Sünde der Welt auf Jesus lag, dass Gott sich abgewandt hat. Nicht, weil die Sünde so schrecklich war, sondern weil er Gott nicht mehr spürte. Weil diese Beziehung nicht mehr intakt war. Er und der Vater. Wir kriegen das ganz gut hin, weil unsere Beziehung noch nie so eng war. Oder bei mir. Ich kriege ganz gut hin, ein paar Tage, ein paar Wochen, vielleicht sogar mich abzuwenden von Gott und so ja, ein gutes Leben zu führen, nicht so doll aufzufallen. Aber wir wollen jetzt beten und ihr könnt und danach, weiß ich, Peter, ob du ein Lied hast vom Herrn, oder von dir zu dem, was passt. Und ihr könnt das ja einfach, diese beiden Gebete, vielleicht habt ihr auch ein drittes Gebet, was euch der Heilige Geist schenkt. Das erste Gebet, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen, lass deine Herrlichkeit an mir vorübergehen. Ich will erkennen, wie schön du bist, wie barmherzig und gnädig und voller Güte du bist. Oder dass dieses andere Gebet betet, Herr, wie Paulus, wer bist du? Und Gott ist Paulus begegnet. Und aus Paulus wurde eigentlich der größte Apostel, den wir kennen. Petrus ist zwar nett, aber die Bibel ist Paulus. Naja, und es fing alles an mit der einfachen Antwort. Herr, Frage, Herr, wer bist du? Amen. Jesus, danke, dass du uns und zum Vater ziehst, Heiliger Geist. Danke, dass du diese Aufgabe hast, Christus in uns zu verherrlichen. Dass du gekommen bist, damit Jesus in uns Gestalt gewinnt, Herr. Herr, und danke, dass es einfach ist, dass wir nicht erstmal viele Dinge abarbeiten müssen, dass wir einfach zu dir kommen können und sagen, Vater, hier bin ich. Jesus, so wie der verlorene Sohn, als er zu sich kam, sagte er, in meinem Vaterhaus ist da so viel. Herr, und so wollen wir auch zu uns kommen und wir wollen in dieses Vaterhaus wieder zurückgehen und diese Beziehung mit dir, Vater, wiederherstellen. Damit wir das werden, was du vorhast. Damit die Welt in unserem Leben und unter der Liebe untereinander erkennt, dass es einen Gott gibt. Wir mögen dich, Herr. Wir wollen mit dir zusammen sein. Wir wollen vor deinem Angesicht sein. Jesus, und ich bitte dich, dass du jedem individuell in das Herz sprichst. Wie die Beziehung gerade zwischen dir und dem Einzelnen ist. Und ich habe echt Vertrauen, dass wenn wir uns dir öffnen, dass du dich darum kümmern wirst. Und dass wir dann dir ähnlich werden können, ohne Druck zu haben, ohne verdammt uns zu fühlen. Aber ich freue mich auf dich, Jesus. Danke für dein Wort und für deine Gegenwart und für deine Sanftheit auch, Herr, und für deine Demut, wie du uns begegnest. Amen.